Moin zusammen und herzlich willkommen in der Energiezone, dem Podcast für alle, die die Energiewelt von morgen schon heute verstehen wollen. Freunde, mal ganz ehrlich, dieser Sommer lässt ja bisher so ein bisschen zu wünschen übrig. Da kann man fast froh sein, dass wir heute ein Thema haben, das bei der aktuellen Wetterlage und den aktuellen Temperaturen gar nicht so abwegig ist, nämlich Heizen. Und passenderweise haben wir diese Folge schon im April aufgezeichnet, mitten in Berlin, zu einer Zeit, in der wir uns alle noch ein bisschen besser so in diese Themen wie Heizperiode und so weiter reindenken konnten. Und bevor wir loslegen, möchte ich ein riesiges Dankeschön an Julia Heckmann, rausschicken, die dieses Gespräch überhaupt erst ermöglicht hat. Grüße gehen raus, Julia. Hat gerade bei Green Fusion im Bereich Finance and Strategy angefangen und kam direkt von der IFC, dem Investmentarm von der Weltbankgruppe. Allein daran merkt man schon, was für ein Kaliber an Talenten Green Fusion gerade anzieht, um ihr Wachstum voranzutreiben. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, dass mein heutiger Gast trotz einem ziemlich vollen Terminkalender und massivem Wachstum sich die Zeit genommen hat, mich in sein damals brandneues Office in Berlin-Kreuzberg zu empfangen. Ich sag's euch gleich, hört bei diesem Gespräch ganz genau hin, denn wenn man einmal versteht, wie genial und gleichzeitig logisch das Geschäftsmodell von denen ist, dann ist diese jüngste 12 Millionen Finanzierungsrunde eigentlich keine Überraschung mehr. Also, wir knacken heute den Heizungsknäller mit dem Mann, der angetreten ist, um aus alten, ineffizienten Systemen datengetriebene und klimafreundliche Kraftwerke zu machen. Und er ist Mitgründer und CEO von Green Fusion, hat an der TU Berlin und in Frankreich die Brücke zwischen Technik und Wirtschaft gebaut und gilt also insgesamt als echter Energiewender mit so einem Systemblick. Das ist Paul Hock. Green Fusion ist wirklich keine Fusion, also Fusionsenergie-Company, sondern es geht um die Digitalisierung von Heizungskellern. Und ja, ich höre mal auf zu quatschen und lasse euch in den Content einsteigen. Ganz viel Spaß bei diesem Deep Dive in die Zukunft des Heizens. Herzlich willkommen in der Energiezone. Auf geht's, ab geht's und let's roll.
Hi Paul. Hi, hi. Danke für die Einladung. Ich danke dir fürs Kommen. Cooles Office hier in Berlin-Kreuzberg mit Blick auf die Spree. Ich habe verstanden, man muss gleich zum Fußballtraining, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen, wir können nicht ewig quatschen.
Ich habe schon angekündigt und das ist auch bekannt, ich wahrscheinlich ein paar Minuten später kommen werde.
Okay,
kein Stress.
Ja, nee, das schaffen wir. 40 bis 60 Minuten sind die optimalen Aufnahmen. Die Leute uns dann so beim Commuten oder bei irgendwelchen Haushaltsarbeiten hören können. Cool, dass ich hier sein darf. Green Fusion ist deine Firma und ihr wart gerade ganz groß in der Presse, so Anfang des Jahres, weil ihr eine große Runde bereist habt.
Ja.
Und vor allem, ihr habt ein ziemlich cooles Produkt, von dem, was ich so bisher verstehe. Fangen wir ganz von vorne an. Wer bist du, was machst du und wie bist du auf die Idee gekommen, Green Fusion zu gründen?
Ja, also ich bin Paul, einer der Mitgründer. Und auch Co-Geschäftsführer von Green Fusion. Komme aus Berlin. Mhm.
Schon mal sympathisch.
Ja, wichtig, genau. Hab einen energietechnischen Hintergrund, hab an der TU studiert, hab einen zweiten Master auch gemacht in Frankreich, da er so diese Strategie- oder Beratungskomponente noch mit reingenommen.
Moin.
Tschüss. Sehr zu empfehlen. Einziges Problem ist, es geht nur um Airbus und wenn man jetzt nicht so super angezogen ist von dieser Luft- und Raumfahrtbranche, dann wird es da schnell langweilig. Das war auch einer der Gründe, oder eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich dann zurückgekommen bin, weil sonst hätte ich mir da sehr viel vorstellen können. Okay. Ich war dann in einer großen Beratung und habe auch natürlich dann Airbus beraten.
Auf Französisch, ja.
Auf Französisch. Also es war ganz cool, weil Airbus ist ja so europäisch, deutsch, englisch, französisch. Und ich hatte so eine Schnittstelle zwischen diesen drei Ländern und habe aber eigentlich auf französisch gearbeitet. Genau. Und dementsprechend habe ich diese verschiedenen Komponenten gesehen, habe dann nochmal bei Uniper gearbeitet.
Den großen, staatlichen, mittlerweile,
wie so staatlichen, grünen. in der Innovation und habe so ein bisschen geguckt, wie kann man wegkommen von diesem ganzen, von der Abhängigkeit zum Gas. Ich
glaube, zwei Juniper hat eine Innovationsabteilung gehabt.
Ja,
weg vom Gas.
es ist dann auch eine Abhängigkeit. Ich meine, ich glaube, 3/4 vom Gas in Deutschland kommen oder kamen zur damaligen Zeit über Juniper. Mhm. Und dementsprechend, ja, aber es war eine sehr spannende Zeit. Ich habe aber gemerkt, irgendwie so Corporate und Innovation im Großunternehmen vorantreiben, da kommt man dann häufig an irgendwelche, stößt man an Grenzen. Und habe dann überlegt, was ich mache und habe über Zufälle Simon und Matthias, also die sind 4 Mitgründer bei Greenfusion, relativ großes Gründerteam, wenn man so will. Simon und Matthias kennengelernt, so ganz zufällig über eine Ausschreibung der TU Berlin vom irgendwie Center for Entrepreneurship, dessen Mitgründer gesucht wird, und habe die beiden kennengelernt.
Also die haben dich ausgeschrieben, die haben für deine Stelle ausgeschrieben, oder?
Genau, also die haben sich kennengelernt in einem Leuchtturmprojekt eigentlich. Sehr komplex, aber hoch innovativ und heute, also mehr oder weniger Standard. Matteo hat ein Energiesystem für Mehrfamilienhäuser geplant, von Gas im Quartier, also alles zentrale Gasversorgung, auf Wärmepumpen plus Photovoltaik. Vor, keine Ahnung, 7 Jahren. Und da ging es eben viel darum, wie kann ich die Gaskessel mit der Wärmepumpe koppeln und die Photovoltaikanlage auch wirklich mit einbeziehen. Wärme, Strom, Schnittstellen, keiner strich bekeilen, von den Erzeugungsanlagen. Und Simon war eigentlich der, der für den Heizungsbauer für diese ganze Schnittstellenthematik verantwortlich war. Also der musste den Mist von Matteo umsetzen und die haben 3 Jahre in diesem Leuchtturmprojekt echt im Keller rumgebastelt.
Ist das Leuchtturmprojekt? Waren es diese Sintec-Projekte da?
Nee, also es ist in der Wohnungswirtschaft ein sehr bekanntes Projekt. Also wir sind ja vor allem sozusagen, haben viel mit so klassischer Wohnungswirtschaft zu tun. Und da gilt oder galt es als eines der ersten großen Wärmepumpenprojekte im Bestand.
Okay.
2018 war das, glaube ich. Und die beiden haben es kennengelernt und haben versucht, mit irgendeiner Software es hinzubekommen, diese verschiedenen Hersteller, also da kommt eine Wärmepumpe von Fiesmann, Gaskessel von Buderus, Photovoltaik, SMA, irgendwie so, miteinander zu vernetzen und so richtig in die Optimierung zu bekommen, auf Basis von verschiedenen Faktoren. Und es gab eigentlich keine Software, oder es gab keine Software, die haben alles versucht und es war mega ätzend. Und sowieso ist es ein großes Problem für Mehrfamilienhäuser, was zu finden, was gut funktioniert. Es gab viel für Gewerbe, so große Automatisationslösung, das hätte viel zu teuer für so, das kann nicht mehr von mir aus. Und so haben die sich kennengelernt, beides aber Techies, keine Gründererfahrung und auch nicht so die klassischen Gründer, die jetzt sagen, ich baue jetzt ein großes Unternehmen auf und wir machen noch das und das mit Investoren, sondern einfach wirklich Tiefflächenströmen. Und haben, genau, das eigentlich so ein bisschen erkannt, wie gesagt, okay, wir wollen aber oder müssen daraus was machen, weil dieses Problem wird es viel, also millionenfach in Deutschland oder europäisch in Mehrfamilienhäuser geben. Und so haben wir uns kennengelernt. Hat dann relativ gut gepasst. Wir sind sehr unterschiedliche Typen. Wir sind nochmal ein paar Jahre älter und haben ein paar Jahre mehr. Es kam ja eigentlich mehr oder weniger direkt aus dem Studium in 2, 3 Stationen. Und so haben wir losgelegt und hatten dann ein Stipendium an der TU. Alle nicht so richtig
ahnen. Exist,
genau, klassisch. Und ja, ich habe dann so ein bisschen die Rolle des ja, also des Business-Gründers, will ich jetzt mal sagen.
Passt ja zum Studium, zu den Vorfahren.
Genau, ich habe Wirtschaftsingenieur studiert, aber genau, habe er, also es hat sehr gut gepasst. Wir hatten noch einen 4. Mitgründer, Joey, der uns aber nach einem Jahr verlassen hat.
Mhm.
Der kam aus UK und dieses ganze Gründersein und Stress und Unklarheit, wie alles weiter, hat, glaube ich, ihn auch wieder so ein bisschen überfordert oder war einfach zu viel.
Mhm.
Und dann kam Nina dazu, so ein bisschen, ich würde nicht mal sagen, Geldkofferin, aber halt so als 4. Monde, die ich aus dem Studium kannte, die verheiratet war mit Sonnen. Die war da sehr früh mit dabei und hat im Architektur Kraftwerke aufgebaut. Und wir beide kennen uns von der TU. Sie waren halt mal die Jahrgangsbeste. Und ich hatte immer schon im Kopf, ey, irgendwie, da muss man irgendwie gewinnen. Mhm. Und dann hat es ergeben, weil Sonnen wurden von Shell gekauft und es hat sich das eine oder andere verändert. Und
genau, wie viele Innovationen aus Sonnen rausgekommen? So viele Unternehmer und Spin-offs, als Geschäftsideen, auch von diesem ursprünglichen Sonnenziel.
Also Sonnen ist Wahnsinn. Also wir haben jetzt auch Chris dazu bekommen, seit diesem Jahr, als Chief Innovation Officer, der auch schon gegründet hatte und dann bei Shell das Ganze übernommen hat, der auch aus dieser Sonnenblase kommt, die kennt sich ja alle. Also mittlerweile sind wir 5, 6 Leute bei uns auch von Sonnen.
Cool. Gut, ja. Und wahrscheinlich auch dadurch, dass Shell gekauft hat, gab es diesen Druck, da möchte ich nicht zu lange bleiben.
Genau, es wurde halt alles dann sehr, also Innovation jetzt nicht gestorbt, aber es wurde halt alles so ein bisschen Konzern, und die Leute, die halt wirklich was vorantreiben wollten, haben dann irgendwie gesagt, okay, ich suche mir was anderes. Genau, und so war dann die Konstellation, so haben wir losgelegt und haben es irgendwie Stück für Stück versucht weiterzuentwickeln mit ersten Angels, ersten Investoren, kleiner Finanzierungsrunde und jetzt die Series A vor kurzem.
Cool, Glückwunsch.
Ja, danke, war irgendwie ein wilder Ritt im Ende letzten Jahres. War ja letztes Jahr geclosed, jetzt wurde es erst veröffentlicht.
Und deswegen seid ihr jetzt hier auch in diesem neuen, schicken, großen Office mit vielen, vielen Arbeitsplätzen und mit dem Spreeblick.
Ja, also genau so. Die Leute werden jetzt wahrscheinlich denken, wir sitzen sonst wo, so schick ist es. Nein, aber vom Prinzip her, genau, wir wachsen natürlich jetzt gerade relativ stark. Wir waren da vorm Co-Work und da sind wir einfach rausgewachsen und haben uns jetzt zu dem großen, für uns großen Schritt entschieden, dieses Büro zu übernehmen und sind sehr zufrieden und glaube auch, wir haben uns guten Weg, da was zu schaffen, was irgendwie dieses Problem Dekarbonisierung, Werbewende sehr stark in Angriff nimmt.
Ja. Real Fusion entwickelt cloud-basierte, KI-gestützte Plattform zur intelligenten Steuerung von Optimierung von Heizsystemen und in Gebäuden. Mhm. Aber da nochmal spezieller eine ganz bestimmte Subkategorie von Gebäuden, oder?
Genau. Also wir haben einen ganz, ganz starken Fokus oder eigentlich alleinigen Fokus auf Mehrfamilienhäusern. Also meistens sind irgendwie die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften, Asset Manager, teilweise auch Stadtwerke, die sich mit Heizsystemen in diesen Mehrfamilienhäusern beschäftigen.
Mhm.
Und da haben wir einen sehr starken Fokus heute auf Heizung, aber immer mehr auch auf das Thema, ich habe nicht nur einen Gaskessel im Keller, sondern da ist auch irgendwie eine Wärmepumpe und es kommt eine Photovoltaikanlage, Strompreise werden dynamischer. Und ich habe vielleicht auch noch einen Batteriespeicher und so weiter dazu. Und da wollen wir eigentlich der Kopf in diesem Gebäude sein, was alles miteinander vernetzt, steuert und optimiert.
Mhm. Und warum genau diese Gebäude? Sind die besonders relevant oder gibt es da besonders viele davon? Oder ist da ein besonders großes, ungenutztes Potenzial oder was?
Genau, also es ist eine Mischung. Also wir haben viele Diskussionen und die Investoren fragen einem natürlich, ey, könnt ihr nicht auf Gewerbe gehen? Das ist doch, die haben nochmal viel höhere Energieverbräuche.
Mhm.
Wir haben uns den Markt schon relativ gut angeguckt und auch Verschiedenes überlegt. Wir kommen zum einen aus dem Segment.
Mhm.
Das war ein wichtiger Punkt. Nummer zwei, Gewerbe ist zwar, wenn man sich den Umsatzpotenzial pro Gebäude ankommt, sehr viel höher, weil du hast eine größere Energieverbräuche, größere Gebäude, eine größere Komplexität.
Mhm.
Aber es ist sehr viel individueller. Also du hast halt, daran musst du dir Beleuchtung, Verschattung, Licht, Lüftung, Klima, 1000 Faktoren angucken. Es gibt da auch meistens schon irgendeine Art von Gebäudeautomationen drin in diesen Gebäuden und dementsprechend sind die weiter und es gibt auch vergleichbare, also ganz anders, aber irgendwo vergleichbar wie uns, die schon existiert haben, wie beispielsweise die Firma. Und es funktioniert gut und mit den Partnern wir jetzt auch. Im Mehrfamilienhaus hast du nichts gehabt. Es gab einfach kein Interesse daran, diese Energieverbräuche zu reduzieren. Und dementsprechend gab es eigentlich aus meiner Sicht bis vor ein paar Jahren gar keine Lösung. Und aber im Markt 4 Millionen Mehrfamilienhäuser in Deutschland, die klimaneutral sein müssen. Das heißt, sehr skalierbar, sehr vergleichbar. Alle haben irgendwie Gaspässe oder Fernwärme drin, im Keller. Und das heißt, man kann dann ein sehr gutes Produkt aufbauen, was man dann back and play in den ganzen Keller bringt. Mit einem Riesenpotenzial.
Mhm. Und war das wirklich dann sofort von Anfang an klar, dass du da mitmachen willst? Oder warst du eher so, weiß ich nicht, ist ja nicht so offensichtlich, da reinzugehen? Also klar, du hast diese Ausstellung gehabt.
Ja, ja.
schlaue Leute, die mit denen sich tun. Aber gab es für dich eine Art Schlüsselerlebnis oder ein Aha-Moment oder so, wo du sagst, das ist wirklich cooles?
Ja, also ich glaube, also es war schon sehr viel Bauchgefühl auch, weil ich natürlich auch irgendwie Reference Calls und habe mich da mit dem Markt beschäftigt. Aber einfach Simon und Matteo, wie die sie dieses Thema verstanden haben und einfach über dieses Projekt oder die Projekte, die sie auch drumherum gehabt haben, berichtet haben. Und natürlich, also ich wollte, hatte auch einfach Lust auf Gründen. Ich war relativ jung und hatte jetzt keine großen Verpflichtungen. Und es hat einfach auch zu dem, was ich für einen Hintergrund hatte, mit im Bachelor war es auch eher Bau, dann im Master Energie, sehr gut gepasst und halt ein total interessanter Markt, in dem es ja sehr wenig passiert ist. Und ja, so kam das eigentlich, das eine zum anderen. Und dann war es auch viel Bauchgefühl, komm, ich gucke mir das jetzt mal an. Wir hatten dann relativ schnell die Zusagen für Exist und habe gesagt, nach einem Jahr entscheide ich dann, ob ich da wir, ob wir das Potenzial sehen. Und da ging es sehr schnell auch in die Richtung, dass da viel Potenzial war. Und dann, ich meine, es war 21, wo wir gegründet haben. Dann kam 22 die Energiekrise, der Krieg.
Das war ein Booster, ja.
Das war schon krass, ja. Weil, ich meine, alle hatten Angst, dass wir nicht genug Gas haben und zu heizen, die Preise sind explodiert. Und gefühlt hat jeder immer über das Heizen gesprochen. Und wir waren plötzlich mittendrin. Also hatten wir natürlich auch sehr viel Glück vom Tage her. Und ja, dann ging das jetzt alles. Es ist irgendwie krass, bis das vor 4 Jahren war oder 4 Jahren. Ging ja einfach total schnell. Also ich habe danach nicht eine Sekunde überlegt, macht das gerade Sinn oder steigt. Also klar, mit anderen Investoren abzahlen und Kunden irgendwie, keine Ahnung. Aber eigentlich so richtig ernsthaft überlegt, aufzuhören, keine Sekunde. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass es bei Simon, Matteo und Nina auch so ist.
Cool. Auch wenn ihr Werbung kommen machst und brennt, wir können euch auch ein Thema dazu sagen. Und was, wie hat sich das Produkt seit dem Anfang entwickelt? Also wie fern ist Confusion heute anders als zu 1994?
Also, ich meine, wie gesagt, wir kamen aus dem Leuchtturmsprojekt und der Fokus war ganz klar Wärmepumpe, Gaskessel, Photovoltaik, ein relativ komplexes Energiesystem. Dann kam die Energiekrise und anderen gesagt, ich muss erstmal Gas einsparen. Ich muss sozusagen meine Verbräuche reduzieren, überhaupt erstmal verstehen, was los ist. Diese ganzen Keller in Deutschland mit Heizungsanlagen sind blind. Da wird kein einziger Datenpunkt gemessen, geschweige denn optimiert und dementsprechend von diesem eher größeren, komplexen Produkt, wo es eben dann auch darum ging, wirklich verschiedene Erzeuger und Verbraucher miteinander zu verbinden, ging es dann sehr schnell in die Richtung, was Kleines, Einfaches, sehr Günstiges, in die Heizungskeller drin, Daten sammeln und diese ganz klassischen Anlagen zu optimieren. Und am Anfang, keine Ahnung, im ersten Jahr hatten wir gefühlt zwei Systeme live, weil die halt sehr komplex waren, mit Wärmepumpe und hier ist Umwandlungsanlage, ist da alles mit dabei. Heute installieren wir 5 bis 10 Systeme am Tag, sind super krass in Skalierung gekommen, haben die Prozesse standardisiert und gucken eben, dass es sehr, sehr schnell geht, diese Anlagen dann auch zu optimieren und die Onboarding-Zeit sehr stark reduziert durch Vereinfachung und auch dadurch, dass wir es ganz günstiger gemacht haben.
Was heißt denn genau System installieren oder Anlage installieren? Also was bedeutet das? Was sind also die Schritte, die ihr gehen müsst? Und wie kann man das beschreiben für Leute, die nur zuhören? Also
Also vom Prinzip her klassischer Heizungskeller im Mehrfamilienhaus, da ist ein Gaskessel, der für, keine Ahnung, 10 Wohneinheiten die Wärme erzeugt und in der Hälfte davon ungefähr auch Trinkwarmwasser.
Wie sieht der aus? Das ist irgendwie so ein großer Motorblock, oder?
Ja, das ist, du hast da 2 große Pufferspeicher drin oder einen mit so ein paar 100 Liter Wasser. Und dann ist da so ein Gaskessel, wie schreibt man in so einem Motortop, einfach so eine Blechkiste in blau oder orange oder eher grün. Und genau, die erzeugt eigentlich dann, also entweder das Gas oder Fernwärme, aber funktioniert relativ ähnlich auch irgendwo. Und die erzeugt die Wärme, schickt die ins Gebäude und wir messen eben die Temperaturen, also wie viel erzeuge ich, wie viel habe ich da auf den einzelnen Heizfeldern, also Strängen, die dann die verschiedenen Gebäudeabschnitte versorgen und wie viel kommt wieder zurück und messen, wann läuft die Anlage, wie hoch fährt der Gaskessel hoch, runter, wie viel schicke ich rein ins Gebäude, wie viel kommt wieder raus, um auch zu merken, schicke ich eigentlich warme Wasser, eigentlich nur spazieren gerade. läuft die Anlage in der Nacht, am Tag, was passiert in Übergangszeit oder sogar im Sommer? Und all das bringt, dafür installieren wir Temperatursensoren, ungefähr 6 bis 20, sage ich mal.
Direkt an der Anlage oder dann auch sozusagen im Haus verteilt, am Ende von den Heizkreisen?
Nee, wir sind nur im Keller. Okay, nur im Keller. Im ersten Schritt, also 99% der Fälle, im ersten Schritt sind wir nur im Keller, haben diese Temperatursensoren, haben den Gas- oder Strom- oder Wärmemesszähler, und auch zu sehen, wie entwickeln sich die Verbräuche, was spare ich wirklich ein. Und haben auch die Regelung da aufgeschaltet, weil jeder Gaskessel oder Wärmepumpe hat ja einen Regler, der eigentlich sagt, ich im besten Fall ist der Außentemperatur gesteuert, ich habe draußen 20 Grad, dann kann meine Anlage ausbleiben, bei 18 oder 16 geht sie an und je nachdem, wie kalt oder warm es draußen ist, fahre ich eine unterschiedliche Vorlauftemperatur ins Gebäude rein. Und dieser Regler ist aber halt auf eine gewisse Weise nicht schlau, weil der fährt halt eigentlich nur nach Außentemperatur. Der guckt sich nicht an, wie viel schiebe ich jetzt rein ins Gebäude und wie viel kommt zurück. Und der guckt sich auch nicht an, was passiert in 3 Minuten mit meiner Außentemperatur oder in einer Stunde. Und der ist eben nicht angepasst. Und wir wollen diesen Regler vor allem schlau machen. Und den Regler, der ermöglicht uns auch dann aus der Ferne die Anlage zu optimieren. Das ist ja dann eigentlich auch ein Fernzugriff. Und können dann sagen, okay, jetzt gerade brauchst du gar nicht 70 Grad Vorlauftemperatur, sondern du kriegst 65 wieder zurück, sondern fahren auch runter auf 60 Grad und gucken dann so ein bisschen, ja, wie autonomes Fahren, dass wir die Anlage das immer weiter besser einstellen, indem wir merken, was wird gerade verbraucht, wie sind die Wetterdaten und dann irgendwie Strompreise und so weiter. Mit involvieren.
Also das ist im Prinzip eine Box, die an so einem Maschinenblock angeschlossen wird und ein paar Temperaturfühler und andere Sensoren, die auch so verteilt werden.
Kriegen Daten in die Cloud, der Kunde sieht seine Anlagen, kann selber auch alles sich angucken und dann haben wir eigentlich eine Art von KI entwickelt, die Stück für Stück guckt, wie ich die Anlage besser einstelle und automatisieren diesen Optimierungsprozess.
Got it. Das heißt, eure Kunden sind dann große Mehrfamilienhausbesitzer oder was weiß ich, so Wohnungsbaugenossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften, die sowas neu bauen? Oder wer sind eure Kunden? Also wem verkauft ihr das?
Genau, es sind eigentlich genau die du gerade gesagt hast. Bestandshalter von Mehrfamilienhäusern. Das kann eine kommunale Wohnungsgesellschaft sein, das kann eine Genossenschaft sein, das kann ein Fonds sein, Versicherung, die eben manchmal nur in Charlottenburg, manchmal in Deutschland bald ihre Immobilien haben.
Meistens Charlottenburg ist im Westen der Wien.
Ja, teilweise sind sie eben wirklich so sozusagen ein bisschen diese Genossenschaften haben dann in ihren
Bestände,
aber du hast natürlich auch die irgendwie deutschlandweit verteilt sind. Wir haben meistens nicht so richtig einen Überblick, was in den Heizungskanälen groß ist, was nicht digitalisiert ist. Und genau, denen, für die bauen wir jetzt dann Stück für Stück diese Box ein und die Daten rauskommen
von dem Auto. Der schlaue Lukas, mein Kollege, der mir geholfen hat, also ein bisschen zu recherchieren, Grüße gehen raus, hat geschrieben, Gründung 2021 und dann Sitz O9-Dorf bei Berlin.
Ja.
Es ist, weil da war dieses Beleuchtungsprojekt, also da war die erste.
Nee, wir haben einerseits die
Gründung. Ich dachte, ihr seid Berliner, warten jetzt.
Wir sind auf
der Seite.
Also nee, das ist Timing und was Brandenburg, ist auch sehr wichtig.
Das ist eine große Diskussion nochmal.
Also, wir haben 21 gegründet und wir saßen dann erstmal offiziell in der TU Berlin Exist, das ist ja aber so massiv, da deine Bürofläche. Und es war Corona, die TU war eigentlich zu. Und wir wussten erstmal gar nicht, was wir jetzt machen, Anmeldung, bla, bla, bla. Und haben aber, also diese Firmen, die auch in diesem Prozess, also in diesem Projekt mit involviert waren, die kamen teilweise aus Brandenburg und die haben uns beim Gründen und so weiter geholfen. Und die haben gesagt, ey Leute, unser Büro ist offen, ihr müsst hier nicht viel zahlen, kommt zu uns. Und so sind wir dann erstmal in Brandenburg gewesen, hatten theoretisch eine halbe Fläche auch in Berlin, die wir aber nicht hatten, wenn die TU zu waren. Und ja, wir fanden ja immer noch da, also in Neuendorf, auch in Potsdam, weil wir einfach auch Leute haben, die in Köln Gebieten wohnen, dann nach Norden, und da ist Kreuzberg nicht so richtig gut erreichbar. Mhm. Und hatten da auch irgendwie andere Fahrradprogramme und dementsprechend läuft es nach wie vor. Aber wir sind mittlerweile auch sehr deutschlandweit verbreitet. Also wir haben in Leipzig, in Köln, in Kiel, also überall so kleine.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage, die sozusagen Geografie. Das war meine seichte, wenn ich so seichte, Überleitung zur Geografie.
Ja.
Wo eure Kunden sind. Also ich habe so eine Erinnerung, dass Wohnungsbau, Gesellschaften oder zumindest genossenschaftliches Wohnen eher so ein ostdeutsches Thema ist, oder?
Nee, nee, gar nicht. Gar nicht. Also, könnte man irgendwie denken, ja, aber die hast du überall.
Mhm.
Und ich würde sagen, also ich meine, am meisten Leute wohnen einfach in NRW, und das heißt, die meisten Produkte haben wir auch in NRW. Wir haben auch eigene Installateure tatsächlich, also Elektriker, Heizungsbauer, die auch installieren und oder schulen. Die sind auch super wichtig mit dem ganzen Know-how aus den Heizungsanlagen. Und da haben wir beispielsweise, Zeit zum Beispiel, wir Kunden haben 4 in NRW und dann in, oder 5 mittlerweile sogar, dann Leipzig, Berlin und Hamburg. Weil einfach NRW ist so ein absoluter Kernmarkt. Und ist natürlich auch so, wir hatten die ersten, also nach Berlin, die ersten Pilotprojekte in Köln. Kölner sind irgendwie nochmal offener, teilweise, also im Vergleich zu den Berlinern.
Wundert mich jetzt nicht.
Nee, und dann, genau, und dann diese Genossenschaften sind auch sehr gut miteinander vernetzt und sagen, ey, war ein cooles Projekt, ich habe viel Geld gespart und halt CO2 und was auch immer. Und dann geht's halt sehr schnell, dass sich das verbreitet. Und da haben wir gute Rahmen in Köln und Düsseldorf und dementsprechend, die sind komplett deutschlandweit unterwegs, aber die Stärkste wird noch nicht als Veränderung. Aber weil es auch am meisten mehr von mir macht.
Dann habt ihr ja richtig sozusagen Installationsteams, oder? Die wirklich ganz weit mal fahren mit Vans und diesen Boxen und Sensoren.
Ja, die wollen eigentlich auch, Vans ist eigentlich ein guter Punkt, also die haben ganz neue Autos. Aber die wollen dann sagen mal, ey, wir bräuchten so eine geilen T4-Autos, wo wir dann auch drin schlafen. Das kommt ja für Ziel, das ist die neueste Idee. Aber vom Prinzip her, also wir haben viele Partner auch, weil jetzt, wir wollen nicht, oder können auch nicht alles selber installieren.
Mhm.
Aber ein Teil der Installation wird auch durch eigene Installationsteams durchgeführt.
Gar nicht. Und das Schöne daran ist ja, du verkaufst ja nicht immer nur eine Anlage für ein Haus, sondern wenn du mit so, die haben dann tausende von Einheiten, oder? Du würdest sagen, pro Serie machst du dann gleich irgendwie mehrere, vielleicht nicht tausend, aber hunderte von.
Theoretisch, genau. Also wir haben Kunden, die haben tausende Mehrfamilienhäuser, also 2000, 3000, 4000, ich glaube, wo wir die größte in Deutschland, aber völlig richtig, das ist das Spannende an dem Markt, es wird extrem skalierbar, die haben sehr große Bestände, ist jetzt nicht so, dass wir direkt einen kompletten Bestand bekommen, also jetzt immer mehr, aber am Anfang, vor 2, 3 Jahren müssen wir immer viele auch pilotieren, erste Pilotprojekte machen, und dann haben wir Stück für Stück die Rollouts in die Bestände geschafft, und es ist halt ein doppelter Rollout, also sagen wir mal, die haben 100 Gebäude. Als kleiner Kunde hat jetzt 50 oder 100 Gebäude. Wir optimieren 20, funktioniert gut, kriegen die anderen 80. Aber das zweite, perspektivisch noch viel spannender ist, heute ist dann ein Gaskessel drin, morgen ist dann eine Wärmepumpe, eine Photovoltaikanlage, Batteriespeicher, Wohnpreise, das sowas, ist viel komplexer.
Mhm.
Und der Mehrwert unserer Software ist auch ein viel größer als das, was wir innerhalb jedes Gebäude, das haben wir einen großen Upsell-Faktor drin, weil wir stark davon ausgehen, dass eben so dieses, ich habe dynamische Strompreise, und wenn ich die richtig nutze in meiner Wärmepumpe, ein riesen Kosteneinsparungspotenzial hat, und dadurch wir nicht mehr optimieren und Gas einsparen, sondern wirklich in der elementaren, also ein Operating System im Mehrfamilienhaus,
ACV-Expansion sozusagen dann Co.
Ah, stimmt.
Okay, das heißt aber, ihr könnt in relativ kurzer Zeit auch Kosteneinsparungen nachweisen. Also ihr kriegt was in 20 und dann ab Tag 1 zeichnet ihr auf, guck mal hier, Vorlauftemperatur viel zu heiß, kannst du alles mit weniger machen und 20% eingespart. Also wie im Schnitt könnt ihr also jetzt und vielleicht lieber den Gas.
Genau, das ist ein bisschen unterschiedlich. Gas, Fernwärme, was auch immer, weil im Mittel sind wir so ungefähr 14 bis 16%.
Okay.
Ohne eigentlich wirkliche große Installationskosten zu brauchen.
Mhm.
Im Sinne von, so Boxen ist schnell installiert, das kostet eigentlich nichts. Und wir wollen das eben auch so schmal wie möglich halten. Und dementsprechend kannst du da das relativ auch schnell einfach gegen die Kosten rechnen, die wir, also die Einsparungen gegen die Kosten rechnen. Und 14-16% im Mehrfamilienhaus sind immer ein paar tausend Euro pro Jahr. Und dementsprechend ist es ein sehr einfacher wirtschaftlicher Case. Also wurde ja viel jetzt diskutiert, Heizungsgesetz wird es auch geschafft, keine Ahnung was.
Da kommen wir dazu.
Ja. Aber da hatten wir gar keinen Puls, weil im Prinzip her ist es jetzt nichts, was regulatorisch, also auch natürlich irgendwo regulatorisch betrieben wird, aber es eigentlich einfach nur ein wirtschaftlicher Case vom Anfang an. Wir brauchen ungefähr eine Woche Daten bis vier, wollen ein paar verschiedene Außentemperaturen sehen und verstehen, wie läuft die Heizungsanlage dann jetzt so gedacht hier.
Ah, okay, aber die funktioniert ja auch nur oder hauptsächlich in der Heizperiode, ne? Das ist sozusagen ein bisschen die Einschränkung.
Ja, also Trinkwarmwasser ist ja ganzjährig. Ich würde sagen, die Hälfte der Anlage fährt Trinkwarmwasser zentral. Sonst hast du einen Durchwasserhitzer oder sowas, also Dezentral. Und für diese Anlage mit Trinkwarmwasser sind wir immer dabei und da brauchen wir auch nur eine Woche Daten, weil die sind unabhängig von der Außentemperatur, die laufen immer. Genau, die Heizperiode ist aber für uns Hauptteil. Also jetzt ist gerade so ein bisschen Ende von...
Könnte ja ein bisschen entspannen.
Jetzt würde ich jetzt nicht so sehen, weil ja nach der Heizperiode ist immer wieder vor und jetzt geht's mit den ganzen Installationen los, weil alle wollen wieder im Oktober live sein.
Das ist spannend. Also ich da hätte jetzt irgendwie gedacht, dass diese ganzen, gerade jetzt, das sind ja größere Anlagen, die sich so an Familienhaus, Heimlösung, dass da das irgendwie vom Hersteller aus schon irgendwie super eingestellt und die deutschen Ingenieure sind so effizient und kriegen alles perfekt hin, messen all jedes Prozent da aus und kriegen es dann schon optimiert, einfach mit der Grundeinstellung. Du sagst, der Bestand ist völlig ineffizient, so hört es aus.
Ja, also wenn du mit Fiesmann oder Weiland sprichst, irgendwie ist das nicht so präsent, aber die sagen jedes Mal, wir kriegen unsere Gaskessel nach 30 Jahren wieder, die dann irgendwie ausgetauscht werden. Und das Ding ist noch genauso eingestellt in Werkseinstellung, wie sie es damals ausgeliefert haben. Und dementsprechend, du hast eigentlich ein sehr, also in Deutschland wird so eine Heizung einmal geplant, wird auf ganz theoretischen Faktoren, wird einmal eingebaut und nie wieder fasst jemand das Ding an. Eher noch, dass irgendwie es mal kalt, jemand im Subjektiv zu kalt ist, dann wird es mal ein bisschen hochgedreht, dann wird die wieder eingefasst. Das ist ja verrückt. Ja.
Ist das wirklich so? Also, sehr, kann man ja nicht glauben. Die ganzen Heizungstechniker, die warten und so, die müssen doch irgendwie da irgendwelche Checks machen.
Die geht halt nicht nur um Optimierung. Denen geht es darum, dass die Anlage läuft, dass sich da keiner beschwert, der wirklich dafür bezahlt, um die runterzudrehen, und dann muss er eine Woche später nochmal wiederkommen, weil er zu weit runtergedreht hat, und der hat ja keine Daten. Der ist dann eine Stunde im Keller und sieht so ungefähr, wie die Anlage läuft, und der hat ja gar keine Ahnung, was passiert nachts oder tags oder.
Und diese ganzen Hersteller, die haben auch nicht irgendwelche Cloud-Lösungen oder lesen, machen irgendwelche Fernauslesungen oder so, dass die. Ja,
die fangen gerade so ein bisschen an. Okay. Vor allem auch aus dem Einfamilien heraus, das sind so ein bisschen, ich sehe jetzt meine Wärmepunktur und so weiter.
Ja.
Im Mehrfamilienhaus ist es häufig zu komplex, Nummer eins. Da sind auch verschiedene Hersteller in den Kellern. Also du hast nicht nur eine kleine Wärmepumpe von Fiesmann, sondern dann kommt noch irgendwie ein Gasliste von XY dazu. Und diese Dinger, also beim Einfamilienhaus siehst du es dann, aber die optimieren sich nicht selber und dementsprechend ist es der soll ich mal irgendwie.
Ja, wir haben gerade so ein Outlet-Thema. So, jetzt sind wir gefahren, wieder aufnehmen. Wir haben wahrscheinlich mit unserer Rechnung gegen,
Laubsauger-Geräusche.
Aber vielleicht, ja, wir sind sozusagen, adds to the atmosphere.
Ja. So.
Wir haben gerade über die Hersteller gesprochen.
So, genau.
Was machen die schon?
Genau. Also, also die sind auch dabei. Man kennt es ein bisschen aus dem Einfamilienhaus. Man sieht seine Wärmepumpe jetzt so ein bisschen. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Unterschiede oder Probleme oder Gründe, warum die jetzt keine Lösung sind fürs Mehrfamilienhaus oder für alle Mehrfamilienhäuser. Nummer eins, es ist sehr viel komplexer. Du hast nicht nur einen Hersteller, sondern du hast mehrere Hersteller und musst einfach so ein bisschen gucken, wer steuert die Wärmepumpe, wer die Gaskiste, da kommt noch Photovoltaik dazu. In einem Gebäude hast du eben unterschiedlichste Schnittstellen. Nummer zwei, über diese Apps von den Herstellern wird nichts optimiert. Du kannst die Daten sehen, aber da muss sich da noch jemand davor setzen und sich die Zeit nehmen zu überlegen, wie stelle ich jetzt was ein. Und das gibt's eben häufig nicht bei einer Wohnungsgesellschaft. Und der dritte Grund ist aber eigentlich der größte. Die haben 100 Liegenschaften, 200. Da ist 10 mal Fiesmann, 10 mal Buderus, 10 mal, das heißt, du müsstest.
Klar. 10 verschiedene Apps haben. Du musst dich die ganze Zeit mit den verschiedenen Apps unterschiedlich auseinandersetzen.
Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass die Hersteller, also die Hersteller sind unsere Partner. Und da wird's eigentlich nicht in diese Richtung gehen, dass wir irgendwie in Wettbewerb kommen, sondern eher, dass wir von den Daten bekommen, haben jetzt auch schon mit Fiesmann, mit Byland Partnerschaften schildstellen. Und darüber können wir dann auch relativ gut optimieren. Und ich hoffe, dass irgendwann unsere Installation im Keller eigentlich wegfällt, weil die Wärmepumpe funkt schon in die Cloud von Fiesmann. Wir haben API zu Fiesmann und können darüber aber auch direkt optimieren.
Cool. Wie denkst du über, sag mal, Defensibility und Mode nach? Also wie, sozusagen, was differenziert euch so stark, dass die Kunden an euch gebunden sind?
Also zum einen, also wir sind gelten jetzt, weil der Verband hat uns zum Marktführer ernannt. Ich glaube, man muss da schnell sein, man muss in die Keller kommen. Ist jetzt auch, es ist ein relativ konservativer Markt, wo es nicht so ganz einfach ist reinzukommen, aber wenn du einmal drin bist, wir haben mindestens mal die dann meistens 5 Jahresverträge. Mhm. Die haben selten Lust, dann nochmal zu sagen, wenn es gut funktioniert, ich probiere jetzt nochmal was ganz anderes aus. Das heißt, es ist auch so ein bisschen so ein Land-Grabbing-Spiel. Gleichzeitig glaube ich, dass wir zumindest von den Lösungen, die es bisher im Markt gibt, schauen da auch technologisch einfach vor dem Hintergrund, wir kommen aus diesem echt komplexen Bereich mit Steuerung, Wärmepumpe, Photovoltaik, da auch einfach einen Vorsprung haben. Weil es schon komplex ist, diese verschiedenen Hersteller-Schnittstellen, du musst Bibliotheken aufbauen, du musst verschiedene Faktoren, Wetter, Preise, was auch immer berücksichtigen. Und dementsprechend, glaube ich, gilt es zum einen vertrieblich schnell zu sein, aber zum anderen auch zu gucken, dass man immer auch die Komplexität abfangen kann und da einfach was irgendwie Energie- und Heizungs-Know-how, aber auch KI, der Treiber oder der Marktführer sein und dementsprechend haben wir da eigentlich ganz gute Karten, wenn wir weiter so vorangehen, wie wir es jetzt bisher versuchen.
Cool, got it. Und dann lassen wir mal ein bisschen tiefer ins Geschäftsmodell reingehen. Also ihr seid letztendlich einfach SaaS hauptsächlich, oder? Also ihr nehmt Software-Lizenzgebühren, habt 5 Jahresverträge, die teilweise wiederkehrende Umsätze, weil automatisch nicht vor den Jahren drin ist.
Ja.
Und sonst hat er nicht irgendwie noch irgendwas von top, irgendwie kam Hardware-Verkauf oder was man sich dann noch so rausdenken könnte als Schnabel.
Ja, nee, also vom Prinzip her sind es genau diese Kosten, die du gerade nennst. Das sind, ich würde mal sagen, zwischen 60 und 90 Euro, je nachdem, wie viele Anlagen wir bekommen und welche Komplexität da dabei ist.
Pro Anlage pro Monat.
Pro Anlage pro Monat, jetzt immer so als ganz grober Richtwert, sagen wir ein Tausender im Jahr, wo eigentlich mehr oder weniger alles dabei sein soll, weil wir uns da, wenn es jetzt kein Mehrfamilienhaus mit irgendwie nur 4 Wohneinheiten, sondern eher so 8 bis 100 Wohneinheiten ist, auch sicher sein können, dass wir mehr einsparen, als dass wir kosten. Also das ist uns wichtig, dass wir eben jetzt nicht nur aus, also bringen natürlich Alarmierung rein, Daten und so, aber der größte Grund ist Energie, CO2 und Kosten senken. Und genau, dann ist so ein bisschen die Frage, wie der Kunde es will. Teilweise gibt es nochmal einen One-Off für die Installation, ein paar hundert Euro. Aber vom Prinzip her, genau, also es ist gleich, wenn man so pure SaaS über die Lizenzen, über die verschiedenen Liegenschaften und dadurch wird es ja interessant.
Und wenn du sagst, dass die Anlagenlandschaft da draußen so heterogen ist, ist das dann auch schwierig für euch, das zu preisen oder ist das so standardisiert egal? Es gibt irgendwie 3 oder 5 oder so Anlagen, aber die sind mehr oder weniger ähnlich.
Genau. Also das ist wieder der Unterschied Gewerbe Wohnen. Bei Wohnen ist es eigentlich immer so, du hast irgendwie 1, 2 Erzeuger, also irgendwie 1, 2 Gaskessel, plus und was auch immer. Dann hast du irgendwie 1, 2, 3 Heizkreise. Aber das ist uns egal, ob jetzt das Ding orange oder blau ist, oder ob das 1 oder 2 Heizkreise sind, dann 1, 2 Temperatursensoren, 2 viel mehr, weil der Algorithmus funktioniert genauso. Und dementsprechend ist es sehr pauschal. Also wir wissen auch nicht, also weiß keiner, der Kunde auch nicht, was viele Keller haben, bevor wir da ankommen.
Okay, das heißt, also das ist jetzt nicht so ein Digitalvertrieb, wo machst irgendwie einen Zoom-Call und dann, keine Ahnung, Discovery-Call, Call oder was ich. Aber am Ende sorgt man wie euch die runterladen und dann fließt ihr das online ab, Telesales-mäßig oder?
Genau.
Und das müsst ihr vor Ort irgendwie machen.
Nein, natürlich. Also, genau, wie du sagst, erster Ding, Discovery verstehen, was haben die für Telen-Probleme. Das ist auch nochmal bei einer Genossenschaft was anderes als bei einem Fonds. Mhm. Da sind es eher die Energieeffizienzklassen, beim anderen ist es klimaneutral.
Also ihr geht selber dann die Teller und müsst dann nochmal aufnehmen, was da wirklich ist, oder?
Also aber das passiert erst nach Vertrag zum Beispiel. Okay. Bei der Installation wird dann nochmal die Bestandsaufnahme gemacht, ganz genau geguckt. Aber den Vertrag und so weiter schließen wir nur auf Basis von Tele oder wie Pharmafil. Ist schon noch was vor Ort.
Ja.
Wir in Branche.
Deswegen du warst auch schon in Kellern. Du hast
so jeden Tag in Kellern.
Jeden Tag bist du in Kellern.
Also, ist jetzt über Thema, weil ich bin super viel unterwegs, auch viel in NRW, weil wir viele Kunden haben.
Okay.
Und es ist auch, glaube ich, schon wichtig, diese Wohnungswirtschaft zu verstehen und zu, also, ist halt, sind ja ungefähr 120 oder was Kunden. Die haben 50, 60, 70, 80 Millionen ARA-Potential, weil die halt Riesenbestände haben.
Was?
Und dementsprechend ist es sehr wichtig, auch mit denen ein partnerschaftliches Verhältnis aufzubauen. Ich bin viel vor Ort, auch einfach nur mit Kaffee trinken, was auch immer, um eben Stück für Stück dann in die kompletten Bestände zu kommen.
Ja, got it.
Und ich bin auch wie im Keller. Also wir versuchen auch so ein bisschen, also wir wollen sehr hands-on sein und nicht nur so, hey, wir, also es gibt ja viel auch, du hast ja auch mit Nico gesprochen.
Nico Hein hat ja gerade, wenn der Podcast ausgesendet wird, dann müsste eigentlich der von Nico auch schon ausgesendet
werden. Genau.
Vorher. Also, wir können jetzt also tun, als ob die Leute wissen, was optimal ist.
Und ja, optimal macht ja genau eigentlich viel so Pläne und Strategie und wie kriege ich mein Gebäude klimaneutral, was muss ich dafür tun? Und wir wollen ihnen ganz klar sagen, okay, wir sind die, die anpacken. Also, ne, du kannst so viel, das bin ich Wesenfan von Optimum Mikro, super viel zu tun. Und du kannst so viel Strategie machen, wie du willst. Irgendwann musst du auch umsetzen und das ist alles teuer. Und aus meiner Sicht sind wir die günstigste, einfachste, schnellste Maßnahme, um den CO2-Abdruck im Gebäude zu reduzieren, was ein riesen Kostentreiber ist. Man sieht, wie der Wert eines Gebäudes um 30-40% abfällt, wenn du mal schlecht mit Energieeffizienzklasse
bist.
Genau, das ist eben der einer der größten Treiber für Banken, für was auch immer.
Oder andersrum sozusagen die Wertsteigerung durch
Fusion dann. Genau. Genau. Also wir kommen rein und sind eine Energieeffizienzklasse besser, je nachdem, welchen Energieausweis du als Verbrauch oder Bedarf, aber geht da sehr einfach, ohne dass du investieren musst in Dämmung, in Fenster, in eine neue Wärmepumpe, Photovoltaik, dein Dach. Und das ist eben der große Teil, aber eben auch sehr hands-on, sehr also sofort. Du fängst an, einen Monat später hast du es eigentlich optimiert, Geld eingespart und deswegen sind wir auch viel in Kellern vor Ort, um dann wirklich halt
ihr digitalisiert Deutschlands Keller. Jetzt verstehe ich, ich war da ein bisschen verwirrt am Anfang. Gungfusion, ist das jetzt irgendwie ein
Forschungsprojekt? Ja, wenn ich hier drauf bin, gefühlt einmal angefragt von irgendwelchen Forschungsdingen, macht ihr auch kein Fusion. Nee, wir sind im Keller und wir versuchen auch so ein bisschen das Bild im Kopf zu erzeugen von so einer Truppe aus Ingenieuren, die einfach einen Blaumann anhaben und die ganze Zeit nur die Heizungsanlagen richtig einstellen. Also wirklich, ja, das ist eigentlich so der
cool. Das heißt, ihr habt aber auch dann, also nicht nur, keine Ahnung, digitale Produktentwicklung hier und ein bisschen Telesales, sondern wirklich Leute, die in die Teller gehen und vor Ort in der Fläche sind. Die, kannst du irgendwas sagen, so zu eurer Größe, die sitzen, hast du 30 Arbeitsplätze oder so?
Ja.
Hast du schon gesagt? Wie groß seid ihr Mitarbeitern und wachst ihr gerade? Vielleicht wechsle ich mal einstellen für ein paar Leute auch in der Zone.
Klar.
Und wie teilt sich das auf die unterschiedlichen Departments so?
Ja. Also wir sind jetzt ein bisschen mehr als 50. Ich würde sagen, relativ, ja, wahrscheinlich so ungefähr 5 Bereiche, relativ gut aufgeteilt. Vertrieb, Customer Success, 10, sage ich jetzt einfach mal. Dann 10 Installateure mit irgendwie so, ne, also ein bisschen weniger, aber auch die so die anderen Partner managen, also so das Ops-Team.
Mhm.
Dann natürlich, also Energie, Heizungs-Know-how, KM, Data Science, Software, Frontend, Backend, also 4. Bereich, dann noch Buchhaltung, P-Bank Culture und so weiter. Also so sind wir aufgeteilt, sind deutschlandweit unterwegs. Stellen auch, also ich glaube, Quartal 2 waren wir mit 22 Flüchtlinge da rum, die jetzt kommen sollen, über alle Bereiche hinweg. Also ob von Produktmanagement über Vertrieb, über Energietechniker sowieso immer und Leute, die sich mit dem Thema und Heizungsanlagen und so weiter auseinandersetzen. Aber auch viel so Photovoltaik, Strom wird jetzt integriert, also Strom, Wärme ist ein großes Thema. Genau, und die sitzt, also 30 sitzen hier und 20 sind irgendwie Installateure oder Vertrieb, die in der Deutschen Bank unterwegs sind.
Cool. Verstanden. Mega, mega. Bei mir war es nicht so, ich würde es so voll der Aha-Moment jetzt hier. Wollen wir noch ein bisschen in Technologie und Produkt reingehen? Also, wenn du, also, was kann eure Plattform anders als andere? Was macht euch sicher aus technologischer Hinsicht irgendwie besonders oder besser?
Ja.
Gibt es Competitor? Falls ja, musst du nicht sagen, wer, aber es ist eigentlich.
Du hast es schon gebraucht und mit denen ist es ein Markt, der riesig ist, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen nischig und man kennt sich eigentlich sehr gut und man schätzt sich, glaube ich, auch, oder wir haben eigentlich, wir haben noch nicht so ein Competitor, so ein richtig, das war den jetzt von mit denen hier noch bashen oder was auch immer, sondern ich glaube, alle, es ist ein fairer Markt, der groß genug ist, wo sich aber auch sehr viel entwickelt hat. Also gefühlt kommen im Monat 3-4 Competitors dazu. Zum einen die großen Messstellenbetreiber. Da muss man mal so ein bisschen gucken. Die Istas und Techens, die sich natürlich irgendwie auch neue Geschäftsmodelle angucken und ein Riesenpotenzial sehen. Und sonst irgendwie kleinere Geschichten, also so Startups, wie wir irgendwie auch entstanden sind. Mhm. Oder irgendwie so ein bisschen was angrenzenden Werken, die sich das auch angucken. Es war da krass ruhig. Ich dachte auch irgendwie so, irgendwann spinnt hier nicht an den Markt, warum ist hier keiner? Bis vor so anderthalb Jahren. Und jetzt würde ich sagen, so seit einem Jahr ungefähr geht es ziemlich stark los, dass wir auch die ersten Deals irgendwie gefühlt bis vor einem Jahr einen Mean-Deal gegen Competitor war unmöglich, weil wir gegen Excel gepitcht haben oder gegen nichts tun. Mhm. Und jetzt haben wir alle verstanden, okay, ist ein Riesentreiber und sehr schnell und einfach da eben Energie einzusparen. Und dementsprechend gibt es immer mehr gegen die wir pitchen müssen dürfen.
Und was würdest du sagen? Macht euch sozusagen besser?
Also es sind mehrere Sachen. Die allermeisten, die haben eine reine Monitoring-Lösung. Das heißt, erstmal nur Daten rausbekommen aus dem Keller. Was erstmal schon was hilft, aber am Ende hast du dadurch noch nichts gespart. Und dann ist die Frage, wie kriegst du die Anlage optimiert? Und keiner kennt sich so richtig gut mit den Anlagen aus und weiß dann nicht, wie ich es einstelle. Das heißt, dieser Fernzugriff, die fernautomatisierte Optimierung durch uns, so dass der Kunde, die Wohnungswirtschaft Bestandsseite, dann nichts mehr machen muss. Das ist der große oder einer der großen USPs, weil wir auch eben diese Kooperation mit den verschiedenen Herstellern haben und da eine Bibliothek über Jahre aufgebaut haben. Das ist schon ein Riesenthema. Ich glaube eben auch, dass wir sehr offen sind und die verschiedenste Use Cases, Fernwärme, Gas, Wärmepunkte und was alles miteinander abdecken. Und vor allem auch diese Perspektive in Richtung Photovoltaik, Strom. Mhm. Das wird der große USP. Ich würde sagen, Monitoring kann jeder so ein bisschen. Mhm. Fernzugriff können nur die wenigsten. Mhm. Aber wirklich dann halt die Strompreise, Börse, Batteriespeicher auch noch zu verstehen und einzubinden, das, da sehe ich uns schon sehr weit vorne. Und ich glaube, das wird schwer für viele auch in die Richtung zu gehen.
Got it. Also, was mir total anleitet, ist diese Gasgeschichte, also, und auch Wärmepunkte. Wie funktioniert das bei Fernwärme? Aber da muss man auch eigentlich gar nichts, oder das geht dann über die Volumis, sozusagen, wie viel man rein.
Also, die meisten denken, bei Fernwärme geht doch eigentlich nichts, aber bei Fernwärme hast du genauso einen Regler im Keller, der genauso wie vorher besprochen irgendwie ein Verhältnis zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur hat und Außentemperatur gesteuert ist und je nachdem mehr oder weniger rein ins Gebäude schiebt.
Okay,
also du hast eine Übergabestation, du hast ja einen großen Pipelines.
Aber die Energiezufuhr funktioniert über das Volumen, nicht über ich mache mehr Gas oder nicht.
Genau, aber trotzdem kannst du ja wärmere oder kältere Temperaturen ins Gebäude schicken, also innerhalb des Gebäudes schon mal optimieren und sagen, ich brauche jetzt, ich nachts senke ich ab, oder ich brauche jetzt gerade nicht die 75, sondern nur 68 Grad Vorlauftemperatur. Das ist Nummer eins, um einfach das zu reduzieren. Und ein Riesenthema bei Fernwärme ist eigentlich die Anschlussleistung. Weil es auch wieder genau, da irgendein Planer mal überlegt, du hast jetzt das Gebäude mit der und der Dämmung, was auch immer, du brauchst jetzt 100 kW Anschluss, also einen großen Anschluss. dass ich, also in allererster Fällen guckt sich das irgendjemand nochmal an. Wir haben viel kälter, viel wärmere Winter, die Gebäude werden besser und da sind immer 10-20% Puffer drauf, weil eben alle sicher sein wollen. Es ist wirklich am kältesten Tag, alle duschen gleichzeitig auf abends. Aber diese Anschlussleistung ist meistens 20-30% überdimensioniert. Und wenn du Daten hast und siehst, wann die was ist und du es optimierst, kannst du halt reduzieren. Das ist eigentlich das teuerste in der Fernwärme, dass du halt diese Anschlussleistung, also der Grund, in dem Fall der Stadtwerke hast. Und das optimieren wir auch relativ stark.
Da seid ihr irgendwie auch total prädestiniert dafür zu sagen, hey, bei euch ist ein super Case, jetzt macht mal doch die Wärmepumpe. Also über euch als Plattform, als Betriebssystem oder sozusagen, wo es am für ein Portfolio Sinn macht, als erstes zu investieren, um
Klar. Das ist so, genau, du musst, genau, das ist einer der Punkte und einer der Maßnahmen, wo es eben Sinn macht, vielleicht erst das zu machen und dann das und dann auf der Datenbasis danach aber mal zu entscheiden, was mache ich jetzt mit meiner Wärmepumpe. Mhm. Und was habe ich auch sehr stark, weil mit Fernwärme was, es ist erstmal cool, als Bestandshalter, du musst dich nicht wegkümmern. Fernwärme muss klimaneutral werden, du kriegst deinen Anschluss, du hast eigentlich keine Themen, aber du bist halt, ist halt brutal teuer und es ist ein Monopol, du kannst nichts machen. Wenn die Preise erhöhen und so weiter, du bist einfach gefangen in diesem Fernwärmetarif dann irgendwo. Und deswegen geht auch sehr viel Entwicklung gerade in Richtung, neben die Fernwärmestation packe ich eine Wärmepumpe, die eigentlich die Grundlast abdeckt und ich brauche nur die Fernwärme, wenn ich wirklich die kaltesten Tage habe und ich habe noch ein Photovoltaikanlage auf dem Dach und kann den Strom vom Dach in meiner Wärmepumpe nutzen, habe eine super günstige Wärmeerzeugung, die teure Fernwärme brauche ich nur dann, wenn so richtig kalt wird. Oder,
ja. So ein Backup-System.
Also. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dieses klassische einfach nur Fernwärme-Ding wird sich in vielen Teilen auch auflösen, weil du eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hast und das gar nicht so richtig mit dir klärst.
Hast du die Folge mit Thomas Novak gehört, von Quantum?
Genau. Ja, absolut. Kenne ich auch ganz gut, jetzt übertrieben, aber wir hatten auf jeden Fall auch schon zwei, drei.
Cool.
Und ich glaube auch, genau, also der hat ja auch einen ähnlichen Blick auf die Dinge. Ist meistens immer so ein bisschen der Konflikt zwischen Wärmepumpe und Fernwärme, was ja. Sich durch. Ich glaube, in vielen Gebieten gibt es gar keine Fernwärme. Für manche ist auch eine Fernwärme okay, je nachdem, wo auch wie die Fernwärme erzeugt wird oder welche Preise. Aber ich glaube, es häufig ist auch eine Kombination bei der zwei Wäsche.
Got it. Wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, dann habt ihr kürzlich eine ziemlich große Series A gemacht, 12 Millionen gesammelt. Was sind da so die nächsten großen Schritte? Wie verwendet ihr die Mittel, damit, wenn wir dann in anderthalb Jahren, also erstmal natürlich die ganzen Investoren, die uns hören, dass die jetzt schon heiß werden, wie die für die Follower uns. Und dann auch, was ich sagen, was habt ihr Vorhaben, was muss passieren in den nächsten 12, 18 Monaten?
Ja.
Bis zur nächsten Riesenrunde.
Ja, also ich glaube, wir haben echt eine coole Runde auf die Beine gestellt, auch einfach sehr starke Investoren mit HV, mit Exange, die auch nochmal so einen internationalen Touch mitbringen und auch vielleicht ist das erste Stichpunkt und der erste Stichpunkt Internationalisierung. Also
geht los, jetzt, ne?
Ja, also wir wollen, also der deutsche Markt ist unfassbar groß. Wir sind jetzt Marktführer und haben irgendwie 2000 Systeme live oder ein bisschen mehr. Und du hast viel mehr Familienhäuser in Deutschland. Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, und da ist schon noch einiges zu tun. Aber du hast halt auch sehr viel mehr Familienhäuser in Frankreich, in Benelux, also überall in Europa, auch in den USA. Mhm. Und wir wollen jetzt auch zeigen, wie das, was wir machen, da eine Relevanz hat. Weil du hast europäische Energieeffizienzrichtlinien, und das ist jetzt nicht das Heizungsgesetz, was irgendwie also der große Treiber ist, sondern es ist in EU und dass du energieeffizienter werden musst und in Holland oder Frankreich und sowas, das ist ein Riesenthema. Und das zu zeigen, dass es genau die gleiche Hardware, genau die gleiche Wärmepumpe, genau die gleichen Geschäftsmodelle. Und dementsprechend wollen wir das auch da etablieren. Das ist einer der Punkte. Jetzt nicht irgendwie dick morgen drei Head Offices da als ein Headquarter, sondern erste Piloten zeigen, Kunden gewinnen und das dann eben in der Series B ausweiten. Aber ein fast noch größeres Thema, würde ich sagen, ist wirklich dieses Thema nicht nur Heizung, sondern Wärmepunkte plus Photovoltaik, also Strom, Wärme, Preise mit integrieren und noch mal mehr wirklich dieses Betriebssystem im Gebäude zu machen. Das ist eigentlich so.
Also Tech-Plattform bauen.
Tech-Plattform bauen. Genau. Ja. als Basis für alles, Batteriespeicher, Ladesäule, was du immer dann irgendwie ein bisschen mehr von im Haus hast. Genau. Und sonst natürlich, wie vorher schon gesagt, Landgrabbing. Also, wir hatten jetzt letztes Jahr, haben wir irgendwann mal die 1 Million NRA geknackt im Sommer. Und, drei jetzt sind so immer die Ziele, die wir sehen. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Wir haben jetzt deutlich über 3 jetzt die letzten Jahre. Und bis zur Series B, sagen 1 Million. Und dann ist 10 Millionen irgendwie die nächste NRA-Grenze. Und da haben wir schon relativ ambitionierte Ziele, dass wir das auch mit dem Standort hinbekommen und eben auch sein im Ausland funktioniert. Und jetzt kommt dieses ganze Werbepuppen-Thema, viel mehr Revenues per Building. Mhm. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen der Plan.
Okay, jetzt verstehe ich noch, warum ich Julia Heckmann eingestellt hat. Die über die kam ja die Info hier. Ja. Da wurde natürlich jede Menge Chief of Staff, relevant Support, so.
Genau, aber auch, genau, diese ganzen Finance-Themen, genau, Julia ist viel mit mir auf, sozusagen auf Europa-Tour, zu gucken, wie in anderen Ländern das funktioniert, wie es die Werfen.
Europa, richtig gutes Stichwort.
Ja.
Das war ein bisschen noch, also ich weiß, dein Fußballspieler wird mich hassen. Das ist einfach zu spannend. Ich würde jetzt schon noch ein paar Minuten machen.
Ja.
Wenn du rauchst, wenn
unbedingt,
du.
Unbedingt, auf jeden Fall.
Dann, ja. Dann lass uns die 2 Themen noch, also so im Vergleich, Deutschland und andere, das, was du schon bist, wenn
ja.
Da was hast. Und dann so ein bisschen in die Energiepolitik, sowohl aus europäischer Ebene, als auch, ist ja richtig, Definitionsvertrag und was da alles passiert ist und so, das glaube, das wäre auch echt spannend, noch zu hören. Also fangen wir mit Internationalisierung noch an. Also wie sind andere Märkte oder siehst du irgendwelche Unterschiede von dem, was du bisher jetzt schon verstehst, zu Deutschland? Das können wir lernen, was müssen wir besser machen?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall Unterschiede. Du hast die Nordics, die am weitesten sind, wie immer, die halt echt viel entweder grüne Fernwärme haben oder Wärmepumpen. Die haben einfach viel früher angefangen und sind kein Gas mehr eigentlich oder kaum. Mhm. Und da haben wir auch das Thema Digitalisierung schon relativ weit vorangetrieben. Also da können wir auf jeden Fall von lernen, wobei ja auch häufig jetzt irgendwie Thema in den letzten Jahren, wieso kriegt das Deutschland nicht hin, dann ist Dänemark und XY hinbekommen. Gleichzeitig, wenn man sich Frankreich anguckt oder auch Holland, sind wir schon relativ weit. Ich würde sagen, es gibt 2 große Unterschiede. Also Deutschland ist ein relativ starker Vermietermarkt, was für uns extrem gut in die Karte spielt, weil du hast eben die großen Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften, Fonds. Mhm. In Italien gehört jedem irgendwie seine eigene Wohnung. Mhm. Und dementsprechend haben wir mehr Arbeit, die relevanten Player zu finden. Also es ist dann halt so ein bisschen Häuserkampf. Man muss potenziell viel so die WEGs und so weiter bearbeiten und bis die eine Entscheidung getroffen haben, sie wollen jetzt ihr Gebäude optimieren, dauert halt sehr viel länger als bei unserem Kunden, der sagt, bam, hier sind 200 Gebäude, mach mal. Mhm. Und man kann sehr viel. Also das ist einer der großen Unterschiede für uns. In Deutschland ist es auch natürlich sehr cool, dass du 95% zentrale Heizungsanlagen, also du hast sehr wenig Gasetage oder so. Mhm. Das hast du in Frankreich ein bisschen mehr, dass du elektrische Heizungsdinger hast und eben nicht den zentralen Gaskessel oder Fernwärme im Keller. Mhm. Trotzdem hast du 70% zentrale Erzeugung auch. Und wir haben uns jetzt ein bisschen Benelux angeguckt oder ausgesucht. Du hast halt dieses europäische oder den europäischen Druck, wenn man so will. Und in Frankreich hast du zum Beispiel, das hast du in Deutschland nur im Gewerbe, eine Verpflichtung zur Gebäudeautomation ab einer bestimmten Größe von Gebäuden. Das heißt, du musst eine Software, wie wir sie jetzt beispielsweise entwickelt haben, und wir wurden jetzt ja mit TÜV zertifiziert, was für uns ein riesen Milestone ist, du musst eine Gebäudeautomation im Keller haben. Also BMS, Building Management System, Pflicht, ab einer bestimmten Gebäudegröße, und das ist halt ein Riesenthema gerade, weil die sind da auch nochmal stärker in der Umsetzung mit Strafen und so weiter als in Deutschland. Und dementsprechend es ist ein sehr spannender Markt für uns. In Holland ist das Ganze sehr stark getrieben, beispielsweise auch wieder durch Energieeffizienzklassen. Du darfst dann teilweise Gebäude nicht mehr vermieten, wenn du eine sehr schlechte Energieeffizienzklasse bist, wo hier es viel dann im angeklebten Wert fällt ab und so weiter. Mhm. Oder kriegst du einfach nicht mehr vermietet in Regionen, die jetzt nicht Berlin heißen, sondern weil du einfach sehr hohe Betriebskosten hast. In Holland darfst du teilweise nicht vermieten und da wird ein riesen Druck auf die Märkte beispielsweise ausgeübt. Und dementsprechend sehen wir, also kam es eine Heizungsanlage an, in Südeuropa teilweise hast du gar keine Heizung, aber da wo geheizt wird durch die EU-Regulatorik, ist eigentlich relativ klar, dass da was passieren muss.
Got it. Ja, sagen wahrscheinlich nicht auf den Timeframe, auf den ihr operiert, aber irgendwann mit Klimawandel wird ja eh nicht mehr weniger geheizt.
Genau, das ist dann, ja, ja, dann geht die Klimung. Also Klimung ist mindestens genauso spannend. Und da geht es noch einmal darum, wie kann ich meinen Strom nutzen dafür. Und Heizen und Kühlen liegt ja sehr nah beieinander. In Deutschland mit Methan hinaus hast du es kaum bisher im Bestand. Also, aber in Südeuropa mehr. Und wir haben jetzt, also Wärmepumpen können ja im Zweifel beides. Und dementsprechend da, also machen wir keine Sorgen, dass der Markt wegbricht.
Warum das nicht scherzhaft? Okay, dann Bonusfragen aus dem Koalitionsvertrag. Hast du gelesen schon alles? Bist du durch?
Ich bin, also ich meine, ja, man muss ja immer so gucken, was kann man wo lesen.
Ja.
Für mich war natürlich der, also das Gründungsthema war natürlich irgendwie spannend zu sehen, aber vor allem auch das Thema Heizungsgesetz, was passiert damit? Wie gesagt, wir hatten jetzt nicht so einen krassen Puls und irgendwie bei anderen Geschäftsmodellen ist ja so Förderungen gestrichen und riesen Chaos oder Problem für Startups. Das war jetzt ganz nicht so. Aber natürlich schon dieses Thema Unsicherheit und die Leute wissen nicht, also unsere Kunden, muss ich jetzt auf 65% Erneuerbare gehen oder nicht? Theoretisch steht im Heizungsgesetz drin, du musst deine Heizungsanlage optimieren und prüfen lassen, was wir eben abdecken. Was passiert damit jetzt? Das war schon, sind schon wichtige Punkte. Aber wie gesagt, das Ganze kommt von EU. Da ist das Heizungsgesetz teilweise sogar noch gnädig gewesen.
Mhm.
Und dementsprechend, ich glaube, oder der größte Treiber wird der CO2-Preis sein. Ab 2027 mit dem Emissionshandel. Und wenn man jetzt guckt, was passiert, wenn der CO2-Preis irgendwie doppelt oder vielleicht sogar dreifach so hoch wird wie jetzt gerade, dann und der
55 Euro oder sowas.
Genau, 55 und alle sagen, ja, die ist durch den Emissionshandel werden wir auf jeden Fall über 100 Euro kosten, aber da passiert ja gerade noch sehr viel. Also das ist so ein bisschen schwer auf Voraus. Und ich glaube, dann knallt es wichtig. Dann, weil diese CO2, es gibt ein CO2-Aufteilungsgesetz, neu, seit 2 Jahren so ungefähr, was sagt, je schlechter deine Energieeffizienzklasse ist im Gebäude, desto mehr muss der Vermieter von dem CO2-Preis bezahlen. Das heißt, wenn du sagst, und in einer F, also ganz schlechte Energieeffizienzklasse, GH, dann zahlt der Vermieter 90% des CO2-Preises für so ein Gebäude. Und wenn wir dann bei 100, 200 Euro sind pro Tonne, dann ist es schon einfach was, was richtig wehtut. Und ich glaube, dass das der größte Treiber wird für die ganzen Geschichten, die wir machen. Oder auch in Richtung Dekarbonisierung.
Got it. Dann seht ihr noch in meinem Pad. Bundesregierung will Quartiersansatz stärken und irgendwie Wärmeplanung vereinfachen. Seid ihr da irgendwie eventuellerweise tangiert von, weil ihr Technologiepartner seid im weitesten Sinne sozusagen? Weil
also, wir sind schon tangiert davon, aber irgendwo auch nicht, weil vom Prinzip her ist es uns egal, wie geheizt wird. Es ist uns egal, ob es jetzt Fernwärme, Wärmepumpe, was auch immer ist. Was natürlich, also es ist für viele einfach sehr unklar gewesen, kommunale Wärmeplanung, wo kriege ich jetzt Fernwärme, wo nicht. Und ich glaube, da muss echt was passieren, damit einfach Klarheit herrscht, hier brauche ich eine Wärmepumpe, weil ich habe jetzt noch Gas und da wird keine Fernwärme anliegen. Hier werde ich Fernwärme haben, Preis XYZ, um da einfach relativ schnell als Bestandshalter eine Idee zu bekommen, wie heiz ich in den nächsten 10 Jahren. Aber dieser Quartiersansatz ist grundsätzlich spannend und ich glaube, es ist auch wichtig, dass ich den Strom von dem Mehrfamilienhaus 1 im Mehrfamilienhaus 2 auch nutzen kann, ohne Netzentgelte und so weiter. Da wird sicher das eine oder andere passieren. Genau, sonst habe ich das Gefühl, so viel, also es wird abgeschafft und, aber ich glaube, es wird umbenannt und irgendwie so ein bisschen angepasst, einfach um diesen Horrorbegriff und irgendwie alle Habeck und Heizungshammer rauszubekommen aus den Köpfen. Mhm. Aber vom Grundprinzip, die Idee dahinter ist völlig wichtig und ich glaube, da wird jetzt auch nicht so viel verändert.
Cool, super. Habe ich noch die Frage aller Fragen? Wir haben irgendwas vergessen, die Frage, was dir auf den, unter den Fingern brennt, auf den Lippen liegt. Du unbedingt
loswerden.
Vielleicht auch an die Gründer, GründerInnen, die da draußen irgendwie sich interessieren für den Sektor, was, anything goes.
Also, ich glaube, vergessen hast du nichts. Ich glaube, es war intensiv und hat Spaß gemacht und ich glaube, die ganzen Themen waren mit dabei. Ich freue mich über jeden Austausch auch. Also ich meine, so finden sich die Leute. Du bist relativ aktiv auf LinkedIn. Ich habe hier so ein paar Schnittstellen auf LinkedIn.
Ja, ich versuche so ein bisschen dieses Thema präsent zu machen und uns da natürlich auch so ein bisschen zu interviewen als einer der, die sich mit dem Thema Einzelanlagen und Optimierung beschäftigen.
Mhm. Bei LinkedIn ist vielleicht eine gute Sache. Gleichzeitig ist da natürlich immer viel los. Aber LinkedIn ist vielleicht am einfachsten. Sonst irgendwie eine kurze Mail schreiben. Und ich freue mich über jeden Austausch, über Kooperationsideen und habe sehr viel Austausch auch mit anderen Gründern, Gründerinnen, Jungs. Mir macht es irgendwie Spaß, auch anderen zu helfen oder Interesse zu machen oder zu gucken, wie ich es irgendwie
schön helfen.
Ja.
Und wenn man seine Fußballkarriere von außen verfolgen will, muss man da gucken, wo
ist das? Das ist wichtig, ja. Das ist halt die Frage. Also Hansa Leusin, die Jungs zu verlieben. Die Kreuzberger Mannschaft. Ich habe früher
für Bundesliga, oder? Zweite?
Weil wir sind mittlerweile nur noch Landesliga.
Nee, in der Jugend ist aber nicht schlecht.
Ja, also in der Jugend habe ich viel gespielt. Die Zeiten sind auf das Grün so ein bisschen vorbei, aber wir haben schon noch zweimal Training, jede Woche ein Spiel waren wir ambitioniert und ohne Grün ist Bälle gar nicht gehen. Also das ist die wichtigste. Deswegen ohne die Einheit oder die ein, zwei Einheiten pro Woche ist mein Kopf auch nicht ganz
cool,
ganz verarmt. Deswegen.
Na, da wollen wir nicht länger halten und nochmal Entschuldigung an den Trainer, nur zwei gemacht, dass da eins jetzt wenigstens noch ein halbes da rauskommt.
Ja.
Herzlichen Dank für die Einladung und dann hoffentlich bis in 12 oder 18 Minuten, dann machen wir ein Update.
Auf jeden Fall. Würde mich freuen.
Cool, bis dann.
Danke.
Yo, das war's für heute aus der Energiezone mit einem Gründer, der zeigt, wie man unternehmerische Erfahrungen aus der digitalen Welt nutzen kann, um echte Klimalösungen zu bauen. Was bei mir hängen geblieben, also Businessmodell ist echt ziemlich krass, No-Brainer meines Erachtens. Uns macht total Spaß, von so jungen, dynamischen Leuten zu lernen und über deren Companies zu reden, die ja, wenn man mal ehrlich ist, genau ein paar Schritte oder ein paar Phasen weiter sind, als wir jetzt bei ONU Energy. Und das motiviert mich für meinen eigenen unternehmerischen Werdegang und auch total für unsere eigene Startup-Reise mit Tobi und Alex bei ONU Energy. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer bitte auf den jeweiligen Plattformen einmal Energiezone abonnieren. Lasst uns eine Bewertung da und gerne auch die Folge mit allen teilen, die Bock haben auf Energiewende, Impact, Skalierung, Energiewirtschaft und sowas. Alles zusammenzudenken. Das hilft uns vor allem, noch mehr guten Content zu produzieren und öfter bei euch im Ort zu sein. Wenn ihr trotzdem berechtigte oder unberechtigte Kritik, Hinweise, Kommentare jeglicher Art habt, wie immer gerne auf LinkedIn direkt einfach an mich schicken oder an Alex oder ihr erreicht uns auch unter team@onu.energy oder natürlich team@energiezone.org. Mehr zu Green Fusion und Power findet ihr auf deren Webseite und falls der ist auch sehr aktiv auf LinkedIn und falls ihr selbst Lust habt, die Energiewende mitzugestalten, nicht nur Green Fusion skaliert, sondern wir suchen bei ONU aktuell auch wieder Support. Schaut mal nach, vielleicht ist da was bei unseren Stellenausschreibungen für euch dabei, zum Beispiel HR-Support fällt mir jetzt gerade ein oder Office-Management und Event-Management und solche Sachen. Also, klickt euch da durch und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleibt cool oder bleibt geheizt, bleibt smart, defossilisiert euch und bis ganz bald in der Energiezone. Soweit erstmal.